Herr, ja, das wollen wir zu unserem Gebet heute Morgen machen. Wir gehören dir. Du hast uns erkauft mit deinem teuren Blut. Und jetzt gehören wir dir. Und deshalb bitten wir dich, dass du der Mittelpunkt unseres Lebens und unseres Herzens bist. Dass du der Mittelpunkt in unserer Stärke und in unserer Schwachheit bist. Und dass du uns mehr und mehr erfüllst durch deinen guten Geist. Und so wollen wir uns heute Morgen ganz neu dir zur Verfügung stellen und unsere Herzen dir öffnen, wenn du jetzt zu uns sprichst, durch dein gutes Wort. Amen. Ja, wir sind gerade in einer Serie durch den Epheserbrief und sind bei Kapitel 5 in Vers 15 angekommen. Und der zweite Teil im Epheserbrief ist, da geht es ganz stark darum, wie Gott unser Leben verändert, wie ein verändertes Leben aussieht. In den ersten drei Kapiteln geht es ganz stark darum, was Gott für uns getan hat, wie er uns erkauft hat in Jesus Christus, uns unsere Sünden vergeben hat. Und dann ab Vers 4, Vers 1 geht es ganz stark darum, okay, was bedeutet das jetzt für unser Leben? Wie sieht ein Leben aus, was von Gott befreit wurde, von ihm erkauft wurde? Und das ist ein weiterer Abschnitt, was Paulus uns dazu lehrt. Und er schreibt dort, achtet also genau darauf, wie ihr wandelt. Das heißt, wie ihr lebt. Nicht als Unweise, sondern als Weise, indem ihr die Zeit auskauft, denn die Tage sind böse. Darum zeigt euch nicht unverständlich, sondern sucht zu verstehen, welches der Wille des Herrn ist. Berauscht euch nicht an Wein, was zu einem zügellosen und verschwenderischen Leben führt, sondern werdet voll Geistes, sodass ihr zueinander mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern redet und dem Herrn in eurem Herzen singt und spielt und sagt Gott, dem Vater, alle Zeit Dank für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Wie viele von euch wissen, bin ich ein großer Der Herr der Ringe Fan. Nicht nur, weil das eine sehr spannende und schöne Geschichte ist, sondern weil J.R.R. Tolkien als ein Christ durch diese Geschichte geistliche Wahrheiten darstellt und versucht zu illustrieren. Und ich nehme euch mal eine Szene in dieser Geschichte mit hinein. Gegen Ende der Geschichte müssen nämlich die zwei Hobbits, Sam und Frodo, durch Mordor ziehen, um zu dem Schicksalsberg zu gelangen. Mordor ist ein durchaus düsterer Ort, ein böser Ort. Für die Hobbit ist es eigentlich nicht ein Ort, wo sie sich aufhalten sollten. Es ist feindliches Territorium und allein schon die Idee, durch dieses Land hindurchzuziehen, klingt eigentlich nach dem sicheren Tod, weil es dort nur so vor Gefahren wimmelt. Einmal wird Frodo von einer Riesenspinne gefangen genommen. Gollum, ihr Verfolger, ist ihnen ständig auf den Fersen. Und es wimmelt überall von Orks und anderen bösartigen Kreaturen. Und die ganze Zeit ist es dunkel. Und dann müssen sie auch noch durch unwegsames Gelände an irgendwelchen Felswänden hochklettern. Das heißt, die Hobbits müssen ständig auf der Hut sein. Sie müssen ständig auf der Hut sein. Sie müssen ganz genau darauf achten, wie sie diese gefährliche Wanderschaft unbeschadet überstehen können. Und hier ist die Parallele zu unserem Leben als Christen in dieser Welt. Paulus sagt, dass auch unser Leben ein Leben wie eine Wanderschaft ist. Aber auch wie bei den Hobbits ist unser Weg durch diese Welt nicht ein schöner Sonntagsspaziergang um den Kupferteich, sondern er ist auch von allerlei Gefahren gespickt, von Versuchungen, von Anfechtungen. Der Widersacher stellt uns ständig nach, um uns Steine in den Weg zu legen und unser Leben, ja, uns schwer zu machen. Und wir kämpfen immer noch mit der Sünde, auch wenn als Kinder Gottes uns Sünde, wenn wir sündigen, das nicht uns von Gott trennt und wir unser Heil verlieren, hat Sünde immer noch Konsequenzen in unserem Leben. Für uns selbst und für die Menschen um uns herum. Und auch wir befinden uns in dieser Welt in Feindesland. Paulus spricht davon, er hat das hier in Vers 15 oder in Vers 16 gesagt, dass die Tage böse sind, in denen wir leben. Das war vor 2000 Jahren so, das ist auch heute noch so. Und wir befinden uns in dieser letzten Phase der Heilsgeschichte Gottes, bevor Jesus Christus wiederkommt. Und diese Tage sind voller Segnungen Gottes. Gott ist gnädig und er ist gütig und doch leben wir auch in einer bösen Zeit. Und als Christen, als Kinder des Lichts, wie wir in dem letzten Text gehört haben, sind wir in der Gefahr, so mit dem Lauf der Dinge einfach mitzugehen, dass wir uns hineinziehen lassen von diesem Strudel in diese böse Zeit und einfach mitgehen in diesem Lebenswandel, dass unser Leben nicht bestimmt ist durch die Werte des Königreiches Gottes, sondern durch die Werte dieser Welt. Paulus hatte diese Gefahr auf dem Schirm für seine Gemeinden, auch für die Geschwister, seine geliebten Geschwister in Ephesus. Und deshalb schreibt er ihnen diese Zeilen. Und wir, denke ich, brauchen auch diese Ermahnung. Achtet also genau darauf, wie ihr wandelt. Passt auf. Seid wachsam. Das ist erstmal eine sehr allgemeine Aufforderung zu einem Lebenswandel mit wachen Augen, mit geistlicher Wachsamkeit. Aber Paulus konkretisiert das dann in drei Gegensatzpaaren, die wir jetzt nacheinander anschauen wollen. Er sagt einmal, seid nicht unweise, sondern weise. Seid nicht unverständlich, sondern sucht den Willen des Herrn zu verstehen. Berauscht euch nicht an Wein, sondern werdet voll Geistes. Dreimal sagt er, lebt nicht so, sondern so. Und als ich über diese Aufforderung nachgedacht habe, ist mir bewusst geworden, das sind mehr als Handlungsanweisungen. Das ist mehr als ein Imperativ, wo Gott sagt, okay, so musst du es jetzt machen, sondern in diesen Aufforderungen steckt ganz viel Ermutigung für uns drin. Denn in jeder dieser Aufforderungen steckt eigentlich ein Hinweis darauf, was Gott uns gibt, damit wir unseren Weg gut gehen können. Das heißt, auf diesem Weg durch diese böse Zeit in dieser Welt sind wir nicht auf uns allein geschmissen, sondern Gott versorgt uns mit dem, was wir für diese Wanderschaft brauchen. Und das Erste, was Gott uns gibt und was wir brauchen, ist seine Weisheit. Paulus sagt das so, achtet also genau darauf, wie ihr wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise, indem ihr die Zeit auskauft, denn die Tage sind böse. Wir haben vorhin einen Text aus der Weisheitsliteratur, aus dem Buch der Sprüche gelesen und in der Bibel gibt es einen ganzen Teil, der überschrieben ist quasi mit diesem Titel Weisheitsliteratur. Und in diesen Texten hat Gott uns so viel von seiner Weisheit gegeben. Ich glaube so viel, dass selbst 1000 Jahre auf dieser Erde nicht ausreichen würden, alle die Schätze, die dort enthalten sind, die ganze Weisheit Gottes auszuschöpfen. Aber was bedeutet es überhaupt, weise zu sein? Ist es einfach nur, dass man besonders clever oder intelligent ist? Nein, Weisheit hat, das sehen wir in diesem Buch der Weisheit, hat immer zuerst etwas mit der Furcht Gottes zu tun. Damit, dass man Gott als Gott anerkennt. Der Unweise, der blendet Gott aus und lebt so, als gäbe es Gott überhaupt nicht. Aber ein weiser Mensch sieht die Welt mit Gottes Augen und er versteht, dass Gott der Schöpfer dieser Welt ist, dass Jesus der Retter dieser Welt ist und dass ein Leben in dieser Welt am allerbesten gelingt, wenn wir uns von Gott leiten lassen, wenn wir mit Gott in einer Beziehung sind und er unser Leben bestimmen darf. Er ist der Erfinder dieses Lebens. Sein Wort und besonders die Weisheitsliteratur ist wie die Betriebsanleitung zum Leben. Die Kinder haben hier so ein Lego-Geschenk bekommen. Darin gibt's auch immer so eine Anleitung, wie man das aufbaut. Und ich mache regelmäßig den Fehler, dass ich mir denke, ach, ich kann das auch ohne die Anleitung. Ich habe neulich erst wieder versucht, ein Möbelstück aufzubauen und dachte mir, ja, das geht auch ohne Anleitung. Und nach kurzer Zeit musste ich feststellen, dass ich was falsch gemacht hatte und dann alles zurückbauen musste und nochmal von vorne anfangen musste. Und so ist es, wenn wir versuchen, ohne die Weisheit Gottes für unser Leben zu leben und sie missachten. Und Paulus sagt, wir können uns sehr viel Ärger und sehr viel selbstverschuldetes Leid sparen, wenn wir nach der Weisheit Gottes leben, die er uns zur Verfügung stellt. Denn eine Auswirkung der Sünde in unserem Leben ist, dass wir uns selber für weise halten. Dass wir meinen, wir sind cleverer als Gott. Dass wir meinen, es besser zu wissen und dann damit aber auf die Nase fallen. Lass es mich also ganz deutlich sagen, um als Christ in dieser Welt nicht ins Straucheln zu geraten, nicht von dem guten Weg abzukommen und unnötiges Leid und unnötigen Schmerz zu vermeiden, brauchst du Gottes Weisheit. Paulus war das so wichtig, dass seine Glaubensgeschwister in Ephesus diese Weisheit bekommen, dass er sogar in seinen Gebeten in diesem Brief immer wieder auch dafür betet. Zum Beispiel in Kapitel 1 betet er, dass Gott euch durch seinen Geist Weisheit gibt und er euch zeigt, wie er selber ist, dass ihr ihn erkennen könnt. Also lasst uns auch nach dieser Weisheit Gottes suchen. Lasst uns wie Goldgräber sein, wie Schätzesucher oder Schatzgräber, die nach dieser Weisheit schürfen und Ausschau halten, weil wir erkennen, dass sie unheimlich wertvoll ist, wertvoller als alles Gold der Welt. Und lasst uns auch von Gott diese Weisheit erbitten. Im Jakobusbrief gibt es ja diese Ermutigung, diese Verheißung, dass Gott niemanden, der ihn um seine Weisheit bittet, zurückweisen wird, sondern sie ihn gerne gibt. Und dann lasst uns vor allem danach streben, diese Weisheit auch umzusetzen und nach dieser Weisheit zu leben. Denn Weisheit ist zutiefst etwas Praktisches. Wissen allein ist noch nicht Weisheit, also das macht einen Menschen noch nicht weise. Es gibt Menschen, die haben ganz, ganz viel Wissen, die haben quasi eine ganze Bibliothek in ihrem Kopf gespeichert, aber nach dem biblischen Verständnis sind sie nicht weise, weil sie nicht gelernt haben, das auch in ihr Leben umzusetzen oder ihr Leben davon bestimmen zu lassen. Das heißt, Wissen ist noch nicht Weisheit, auch Bibelwissen ist noch nicht Weisheit. Es ist gut, die Bibel gut zu kennen, aber wir sind erst weise, wenn wir das Gelernte auch zu einem Gelebten wird, wenn das, was wir gelernt haben von Gott, unser Leben mehr und mehr bestimmt. Und Paulus sagt dann in Vers 16, wie das ganz konkret aussieht, als weiser Mensch zu leben. Wir leben als Weise, indem wir die Zeit auskaufen. Wie du deine Zeit nutzt, sagt Paulus, sagt sehr viel darüber aus, wie weise wir wirklich sind. Das ist so ein ganz gesunder Realitätscheck. Also mein Handy zum Beispiel, das zeigt mir immer mal wieder an, wie viele Stunden pro Tag ich am Handy bin, so im Durchschnitt. Dann hat man das ganz schwarz auf weiß, gibt es keinen Drumherumschauen. Und ich habe mich gefragt, wie wäre das, wenn unsere Bibeln uns eine solche Statistik anzeigen würden? Was würde eine solche Anzeige darüber offenbaren, wie wichtig uns das Lesen in Gottes Wort ist? Und in welchem Verhältnis würde das stehen zu dem, wie oft wir Zeit an unseren Smartphones verwenden? Und ich muss immer wieder feststellen, dass ich gar nicht so weise bin, wie ich gerne wäre. Ich finde es ernüchternd zu sehen, wie freimütig ich eigentlich freigebig ich mit meiner Zeit bin, wenn es um Spaß und Unterhaltung, um Entertainment geht. Aber wie wenig Zeit ich mir dafür nehme, ins Gebet zu gehen. Ich habe es vorhin gesagt, wir haben morgen ein Gebetstreffen. Warum ist es so, dass wir scheinbar für alles ganz viel Zeit haben, aber selten Zeit zum Beten finden? Ich vermute, dass es einigen von euch vielleicht ähnlich geht wie mir. Und es geht jetzt hier nicht darum, ein schlechtes Gewissen zu bekommen. Das bringt uns in den meisten Fällen nicht weiter. Aber sich ehrlich zu machen und sich zu fragen, wie setze ich meine Zeit ein? Ist sie bestimmt von den Prioritäten, die Gott für mein Leben hat? Das ist immer der erste Schritt zu einer Veränderung. Wenn ich wirklich weise wäre oder wenn wir weise wären, dann würden wir doch erkennen, dass unsere Beziehung zu Gott das Allerwichtigste ist, die allerwichtigste Beziehung in unserem Leben. Und dann auch nach dieser Einsicht, nach dieser Erkenntnis handeln und diese Beziehung pflegen. Und wenn Stürme des Lebens kommen und die werden kommen, wie wollen wir diese Stürme überstehen, wenn wir nicht unsere Wurzeln tief in Gottes Wort ausgesteckt haben und vorher Zeit investiert haben, um Gott in seinem Wort kennenzulernen und unsere Beziehung zu ihm im Gebet gepflegt haben. Alle Folgen unserer Lieblingsserie geschaut zu haben, wird uns in diesen Situationen wahrscheinlich nicht weiterhelfen. Aber die Zeit, die wir mit Gott in seinem Wort verbracht haben, ist immer gut investierte Zeit. Und wie wollen wir für die Menschen um uns herum ein Segen sein, wenn unsere Beziehung zu Gott eigentlich über die Jahre verkümmert ist und wir in unserem geistlichen Wachstum stagniert sind? Also lasst uns als Weise und nicht als Unweise wandeln und die relativ kurze und die begrenzte Zeit, die wir hier haben, wirklich nutzen für Dinge, die zählen und allen voran unsere Beziehung zu Gott investieren und sie pflegen. Eines Tages werden wir für unser Leben vor Gott Rechenschaft ablegen müssen. Auch darüber, ob wir gute Haushalter unserer Zeit waren, die Gott uns anvertraut hat. Und ich wünsche mir für uns alle, dass wir danach streben, dass Gott an diesem Tag zu uns sagen wird, gut gemacht, mein treuer Knecht, gut gemacht, mein treuer Diener. Du hast die Zeit, die ich dir gegeben habe, nicht verplempert, sondern du hast sie voll ausgekauft. Also Gottes Weisheit ist das Erste, was wir brauchen und was Gott uns gibt. Das Zweite ist Verständnis von Gottes Willen. In Vers 17 haben wir das nächste Paar von nicht so, sondern so, wo Paulus sagt, darum zeigt euch nicht unverständlich, sondern sucht zu verstehen, welches der Wille des Herrn ist. Ich glaube, dass Paulus hier nochmal vertieft, was er auch in den Versen davor schon gesagt hat. Es geht wieder um dieses Unverständlichsein und Weisesein, und das ist Unverständlichsein ist in gewisser Weise das Gegenteil von Weisesein. Und er sagt hier, wir sind nicht unverständlich, wenn wir uns bemühen, den Willen des Herrn zu verstehen und dann auch tun. Das ist auch eigentlich Weisheit, wenn wir versuchen, den Willen Gottes zu verstehen und ihn tun. Als Christen sollten wir uns immer wieder fragen, Herr, was ist dein Wille für mein Leben? Was willst du von mir? In Vers 10 hatten wir schon mal von Paulus so eine ähnliche Aufforderung, weil er da gesagt hat, dass wir uns immer überlegen sollen und uns fragen sollen, was dem Herrn gefällt. Das ist eine schöne Formulierung, wo Paulus sagt, darum geht es. Was gefällt Gott? Danach sollt ihr streben. Das sollt ihr euch fragen und das sollt ihr auf den Prüfstand stellen. Und wenn wir uns Gottes Wort anschauen, dann sehen wir dort so die großen Linien seines Willens für unser Leben. Das hat er uns in seinem Wort gesagt. Der Wille Gottes für dein Leben und für mein Leben ist zuallererst, dass wir durch seinen Sohn Jesus Christus unsere Vergebung unserer Sünden erfahren, dass wir Kinder Gottes werden, dass wir gerettet werden, dass wir von unseren Sünden umkehren und an Jesus Christus als unseren Retter glauben. Und dann hat er uns auch gesagt, wie wir als seine Kinder, nachdem wir zum Glauben gekommen sind, wie ein Leben nach seinem Willen aussieht. Und Jesus hat das mal so zusammengefasst. Er hat gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit all deinem Verstand. Und deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Damit ist eigentlich alles gesagt in Jesu Augen. Damit ist klar, was der Wille Gottes für unser Leben ist. Das sind so die großen Linien, aber für die Details unserer einzelnen Lebenssituationen, da müssen wir immer wieder, wie Paulus hier sagt, versuchen zu verstehen, was der Wille des Herrn ist, für uns ganz persönlich. Zum Beispiel, wenn wir uns diese Aufforderung anschauen, du sollst Vater und Mutter ehren. Das sieht ganz unterschiedlich aus für ein 6-jähriges Kind, für einen Teenager, für einen jungen Erwachsenen, der eine Familie gegründet hat, für jemanden, dessen Eltern hochbetagt sind. Die gleiche Aufforderung, und doch sieht der Wille des Herrn dann für jeden nochmal ganz anders aus. Und das ist nicht dann einzeln, diese Details sind nicht ausgeführt, sondern das ist quasi unsere Hausaufgabe zu überlegen, wie setze ich jetzt mit meiner Lebenssituation dieses Gebot Gottes um. Das Gebot ist für alle gleich, aber wie es ausgestaltet ist, ist dann doch verschieden für jeden von uns. Ich habe als Vater von jungen Kindern so das immer wieder mit diesen Ausmalbildern zu tun. Und vielleicht ist das eine gute Illustration dafür, wie wir uns das vorstellen können. Jeder von uns bekommt so ein Ausmalbild von Gott. So die Rahmenbedingungen sind ganz klar. Sie sind vorgegeben, sie sind für alle gleich, wie dieses Bild aussehen soll. Aber dann ist da ganz viel Raum für individuelle Gestaltung. Man kann dann verschiedene Farben nehmen, Wachsmalfarben, Edding oder Filzstifte oder Wasserfarben und die ganze Farbpalette und hat ganz viel Gestaltungsmöglichkeiten. Und darum geht es in dieser Aufforderung, dass wir für uns persönlich fragen, okay Herr, was möchtest du von mir? Mit dem, wer ich bin, was ich auch an Gaben habe, was ich an Fähigkeiten habe, in meiner Lebenssituation als Single, als Verheirateter, als Jugendlicher, als Rentner, wie lebe ich jetzt so, dass es dir gefällt? Und manchmal ist es auch so, dass wir eine Frage haben, die uns beschäftigt und worauf wir keine perfekt maßgeschneiderte Antwort für uns persönlich in der Bibel finden. Zum Beispiel die Frage, was ist eigentlich Gottes Wille darüber, wie ich meine Zeit einsetze? Oder wofür ich mein Geld ausgebe? Also Gott hat ja keine Liste gemacht und gesagt, okay, so viel Prozent von deinem Geld dafür und so viel dafür. Was ist der Wille des Herrn darüber? Oder ob und wenn ja, wen ich heiraten soll? In welche Gemeinde ich gehen soll? Wo ich leben soll? Solche Fragen beschäftigen uns. Und bei all diesen Fragen sollen wir immer wieder überlegen, was ist Gottes Wille darüber für mein Leben? Hier ist, was einer meiner ehemaligen Dozenten an der Theologischen Hochschule neulich über diese Frage geschrieben hatte. Er sagt, die Bibel blind aufschlagen und den Zeigefinger auf einen Vers legen, das funktioniert nicht, bei mir jedenfalls noch nie. Denn Gott offenbart sich so nicht. Stattdessen sagt er uns, wozu er das Universum geschaffen hat, wie er seine Ziele erreichen wird und welche Rolle wir im großen Ganzen spielen. Er schenkt uns seinen Geist, der die Tiefen Gottes erforscht. Statt orakelartiger Auskünfte gibt er uns Einsicht in seine Wege und erweist uns damit eine erstaunliche Ehre. Gott sagt dir nicht explizit, ob du ein neues Smartphone kaufen oder wohin du in den Urlaub fahren sollst, aber er bietet dir einen Zusammenhang, in dem dein Leben Bedeutung hat. Und er traut dir zu, anhand seines Wortes dein Leben sinnvoll im Alltag zu führen. Und genau dazu ruft Paulus uns hier auf. Anhand des größeren Zusammenhangs, den er uns auch im Epheserbrief gezeigt hat, in den Gott uns gestellt hat als seine Kinder, anhand der Einsicht seiner Wege und ja, seines Wesens, unser Leben so zu gestalten, wie es Gott gefällt. Und das ist die schöne und spannende Lebensaufgabe, in die Gott uns als seine Kinder gestellt hat. Und das ist ein Geschenk, das Gott uns gemacht hat, dass wir in dieser bösen Zeit, in diesen Tagen, die böse sind, nicht orientierungslos sind, sondern dass er uns sein Wort gegeben hat, das uns alles lehrt, was wir brauchen zu einem Leben, was Gott gefällt. Es ist manchmal verlockend, sich von Gefühlen vielleicht leiten zu lassen und von dem, was mein eigenes Herz mir sagt. Aber wir sollen, sagt Paulus hier, stattdessen das, was unsere Gefühle uns sagen, anhand von Gottes Wort prüfen und uns an seinem Willen ausrichten, unser Leben. Also wir brauchen erstens Gottes Weisheit, zweitens Verständnis seines Willens und drittens seinen Geist. Und auch den gibt er uns. Ich lese das nochmal ab Vers 18. Berauscht euch nicht an Wein, was zu einem zügellosen und verschwenderischen Leben führt, sondern werdet voll Geistes, sodass ihr zueinander mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern redet und dem Herrn in eurem Herzen singt und spielt und sagt Gott, dem Vater, allezeit Dank für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Auch hier haben wir wieder dieses Muster, nicht so, sondern so. Zwei Verhaltensweisen werden gegenübergestellt und diesmal mit ihren jeweiligen Auswirkungen. Paulus sagt hier, seid nicht unter dem Einfluss von Alkohol, sondern seid unter dem Einfluss des Heiligen Geistes. Was passiert mit einem Menschen, der unter Alkoholeinfluss steht, der sich von Alkohol bestimmen lässt und leiten lässt? Jemand, der betrunken ist, er verliert die Kontrolle über sich selbst. Er tut Dinge, die für ihn und andere gefährlich sind. Er trifft meistens keine besonders guten Entscheidungen und man tut Dinge, die man sonst nicht tun würde. Und nicht selten neigen betrunkene Menschen auch dazu, aggressiv zu sein und anderen zu schaden. Und Paulus verwendet hier dieses Wort, wer betrunken ist, das führt zu einem verschwenderischen und zügellosen Leben. Das ist das Wort, was auch in Lukas 15 beim verlorenen Sohn vorkommt, wo gesagt wird, er ist in ein fernes Land gegangen und hat das Erbe in einem verschwenderischen Lebensstil durchgebracht. Er hat alles Mögliche getan, aber er hat sich nicht darum geschert, was Gott gefällt, was seinem Vater gefällt und ihm Freude macht. Das, sagt Paulus, ist die Folge, die Auswirkung davon, von einem Menschen, der betrunken ist. Und ich denke, viele von uns haben Menschen kennengelernt, die regelmäßig zur Flasche greifen, und ich habe noch nie einen Menschen kennengelernt, dessen Leben dadurch besser geworden ist. Es ist in der Regel so, dass exzessiver Alkoholkonsum Menschen zerstört. Und dann zeigt Paulus diesen Kontrast, weil er sagt, aber der Geist Gottes hat genau die gegenteilige Wirkung. Da, wo Alkohol Menschen zerstört, da belebt der Heilige Geist Gottes. Er belebt Menschen, weil er sie wieder mehr zu Menschen macht, die so sind wie Jesus Christus. Das ist die verändernde Wirkung des Heiligen Geistes in unserem Leben. Vielleicht ist es so, dass Alkohol und andere Rauschmittel uns eine kurzfristige fleischliche Fröhlichkeit versprechen, wie Calvin das sagt. Aber vom Heiligen Geist bestimmt zu sein, führt uns zu echter und tiefer geistlicher Freude. Ich finde es schön, wie Paulus davon ausgeht, dass wenn wir vom Heiligen Geist erfüllt sind, das so übersprudelt aus unserem Mund heraus, dass wir Loblieder und Danklieder Gottes singen und dass wir gegenüber anderen Menschen demütig werden. Wenn wir erfüllt sind mit der Freude, die der Heilige Geist schenkt, dann fängt unser Herz an zu singen. Und das ist der markante Unterschied, den Paulus hier deutlich macht. Das Gegröhle von Trinkliedern auf der einen Seite und der Wohlklang von den Lobliedern Gottes. Also hier sind die positiven Auswirkungen davon, vom Heiligen Geist bestimmt zu sein. Der Heilige Geist treibt uns in die Gemeinschaft mit anderen Menschen. Mit anderen Menschen, die auch vom Geist Gottes erfüllt sind. Wo wir, und das formuliert ja Paulus ganz interessant, zueinander reden in Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Und vom Herzen dem Herrn singen und spielen. Wir singen zueinander, sagt er hier. Wir reden zueinander. Und das bedeutet, dass es im Lobpreis, wenn wir gemeinsam Lobpreis haben, wenn wir hier gemeinsam singen, geht es nicht nur um Gott und mich, sondern es geht auch um Gott und meine Mitmenschen, um die Menschen um mich herum. Das heißt, der Gemeindegesang hat immer zwei Richtungen. Natürlich geht unser Gesang nach oben, wir loben Gott damit, für das, was er für uns getan hat, aber wir singen auch zueinander. Wir singen Lieder, die unsere Glaubensgeschwister ermutigen, die sie stärken, die sie aufbauen in ihrem Glauben. Wenn wir zum Beispiel singen, ein feste Burg ist unser Gott, das so die Reformationshymne der Reformationszeit war und ganz viele Menschen seitdem ermutigt hat, dann singen wir nicht nur zu Gott, sondern wir singen auch einander darüber, wer Gott für uns ist. Ich musste an Silas und Paulus denken, die zu einer bestimmten Situation im Gefängnis waren in der Apostelgeschichte. Und dann wird gesagt, dass sie um Mitternacht anfingen zu beten und gemeinsam Loblieder gesungen haben. Und ich bin mir sicher, dass es ihnen nicht nur darum ging, mit diesen Liedern Gott zu loben, sondern dass es ihnen auch darum ging, einander durch dieses Singen von Liedern zu ermutigen und den Glauben zu stärken. Deshalb ist es uns wichtig, wenn wir singen, dass die Lieder, die wir singen, gefüllt sind von Worten aus der Bibel. Paulus sagt, es sollen geistliche Lieder sein. Ich meine, das bezieht sich auf den Inhalt dieser Lieder. Und ein gutes Lied ist neben den Eigenschaften, dass man sie gut singen kann als Gemeinde, dass man sie sich gut merken kann, sie eingängig sind, ist immer auch, dass diese Lieder uns inhaltlich etwas von Gott sagen und dass wir durch diese Lieder einander im Glauben ermutigen können. Und dann sagt Paulus, eine weitere Auswirkung davon, vom Geist erfüllt zu sein, ist Danksagung. Nicht zuerst gegenüber anderen Menschen, wobei uns der Geist Gottes auch dankbarer gegenüber anderen Menschen macht, sondern gegenüber Gott, dem Vater. Paulus sieht unsere Beziehung als Christ immer in diesem Dreiklang. Es ist immer eine Beziehung zu dem Dreieinen Gott. Wir haben vorhin dieses Lied gesungen, das sich auf das apostolische Glaubensbekenntnis bezieht, wo es um Gott den Vater, Gott den Sohn und Gott den Heiligen Geist geht. Und er sagt hier, wir danken Gott dem Vater im Namen des Sohnes Jesus Christus durch die Befähigung des Heiligen Geistes. Das heißt, voll des Heiligen Geistes zu sein, führt immer zu einer wachsenden Hingabe gegenüber Gott und auch einer wachsenden Dankbarkeit gegenüber Gott. Gottes Geist öffnet uns die Augen dafür, was Gott der Vater in seiner Liebe für uns durch seinen Sohn Jesus Christus getan hat. Wir erkennen immer mehr, wie groß die Liebe Gottes zu uns ist, wenn der Heilige Geist uns die Augen öffnet. Wir erkennen, was für ein Wunder es ist, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist und wie er uns dadurch seine Liebe gezeigt hat. Und der Geist Gottes befreit uns letztlich von so einem Geist des Murrens, des Meckerns, wo wir uns beklagen über all das, was nicht gut ist und Gott dabei aus den Augen verlieren. Und er eröffnet uns eine Perspektive, wo, wie es hier heißt, wo wir jederzeit in allen Umständen Gott danken können, weil sich an Gottes Güte zu uns nie etwas verändert. Ich denke, alle Zeit bedeutet nicht, dass wir nichts anderes außer danken mehr machen können, sondern dass wir Gott regelmäßig danken, dass wir nicht aufhören in unserer Dankbarkeit Gott gegenüber. Und auch diese Formulierung, dass wir Gott für alles danken, sollten wir nicht überstrapazieren, so dass wir, wenn wir zum Beispiel einen Autounfall haben, Gott dafür danken, dass wir einen Unfall hatten. Ich glaube, dass das nicht damit gemeint ist. Aber wir können Gott dann zum Beispiel danken, dass wir dabei nicht verletzt wurden. Und Letztlich geht es darum, die vielen Erweise der Güte Gottes und der Gnade Gottes in unserem Leben immer wieder neu zu sehen. Und sie geben uns letztlich Anlass dazu, dass wir immer Grund haben, Gott zu danken. In Vers 21, und vielleicht habt ihr euch gewundert, dass ich diesen Vers noch mit in die Lesung hineingenommen habe, auch dieser Vers gehört letztlich zu den Auswirkungen eines geisterfüllten Lebens. Wenn man sich die Grammatik dieses Satzes anschaut, dann sieht man, dass nach Vers 18, wo dieser Hauptsatz ist, werdet voll Geistes, 5 Verben folgen, die alle sich auf diesen Hauptsatz beziehen. Und auch dieses ordnet euch einander unter, ist eins dieser Auswirkungen des Heiligen Geistes. Thematisch leitet Paulus hier schon über zu dem nächsten Thema, wo es dann ab Vers 22 weitergeht. Aber vom Denken von Paulus her ist das genauso eine Auswirkung des Geistes in unserem Leben, dass wir in Beziehungen zueinander leben, wie Gott sich das gedacht hat. Wenn man das zusammenfasst, diese Auswirkung von Alkohol, berauscht zu sein mit Alkohol oder erfüllt zu sein vom Heiligen Geist, dann kann man eigentlich sagen, Alkohol und der Berauschen mit Alkohol, das führt uns in die Einsamkeit. Das macht uns letztlich einsam. Aber der Geist Gottes führt uns in Gemeinschaft. In Gemeinschaft mit ihm und in Gemeinschaft mit anderen Menschen, mit seiner Gemeinde. Ich habe mich gefragt, und ich vermute, dass ihr euch das vielleicht auch gefragt habt, wie werde ich denn eigentlich voll des Heiligen Geistes? Wie werde ich gefüllt vom Heiligen Geist? Erstmal muss man feststellen, das ist ja eine sehr interessante Aufforderung, weil einerseits ist es ein Imperativ, werdet voll Geistes, und dann ist sie im Passiv. Also es ist nicht die Aufforderung, füll du dich selbst mit dem Heiligen Geist, das können wir nicht tun, sondern wir sollen uns in gewisser Weise füllen lassen vom Heiligen Geist. Wie machen wir das? Jemand anderes hat gesagt, eine gute Übersetzung wäre, such die ganze Fülle des Heiligen Geistes. Ich glaube, das kommt dem schon ganz gut nahe, dass wir offen sein sollen, dafür uns von Gottes Geist verändern zu lassen und uns von ihm leiten zu lassen. Und Paulus schreibt gleichzeitig, als er den Epheserbrief schreibt, hat er auch den Kolosserbrief geschrieben. Deshalb gibt es viele Überschneidungen. Und eine Parallelstelle im Kolosserbrief hilft uns vielleicht zu verstehen, wie man eigentlich sich mit dem Geist Gottes oder von dem Geist Gottes füllen lässt. Paulus schreibt in Kolosser 3, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Belehrt und ermahnt einander in aller Weisheit und singt Gott mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern, voller Dankbarkeit in euren Herzen. Also das ist in Kolosser 3, Vers 16. Und da haben wir viele Ideen, die hier auch im Epheserbrief auftauchen. Und was in Epheser 5 durch die Fülle des Geistes bewirkt wird, das wird hier in Kolosser 3 dadurch bewirkt, dass Christi Wort reichlich in uns wohnt, reichlich in unserer Mitte wohnt, untereinander, dass wir uns viel mit Gottes Wort beschäftigen und uns das Evangelium neu zusprechen und es im Glauben annehmen. Das ist das, wie ich verstehe, wie wir uns anfüllen lassen von dem Heiligen Geist. Dass wir das Wort, was uns der Geist gegeben hat, das ist derselbe Geist, der auch unser Leben verändert. Wenn wir uns für dieses Wort öffnen und so den Heiligen Geist in unserem Leben wirken lassen. Also, was brauchen wir und was gibt uns Gott? Wir haben das gesehen. Drittens, er gibt uns seinen Heiligen Geist. Sam und Frodo, als sie durch Mordor gewandert sind, hatten sie auch Ausrüstung dabei. Ihnen war auch Ausrüstung gegeben. Sie hatten ein Licht dabei, die Fiole Galadriels, und das ist interessant, was über diese Fiole gesagt wird, über dieses Licht. Das Licht der Fiole wird noch heller scheinen, wenn Nacht um dich ist. Möge es dir ein Licht sein an dunklen Orten, wenn alle anderen Lichter ausgehen. Also da sieht man, wie Tolkien Bezug nimmt zu dem Wort Gottes, was uns ein Licht ist auf unserem dunklen Weg. Oder sie haben das Elbenschwert Stich dabei, das geleuchtet hat, wenn Orks in die Nähe gekommen sind und sie so vor Gefahr beschützt hat. Oder sie haben das Lembasbrot dabei. Ein Brot, wenn man davon nur ganz wenig isst, dann ist man für ganz lange Zeit satt. Das war ihnen Wegzehrung und Stärkung auf ihrer Reise. Sie brauchten auf ihrer Reise Ausrüstung. Sie brauchten Schutz und Licht und Nahrung. Und ihnen ist das gegeben. Und in gleicher Weise ist es auch mit uns. Wir brauchen für unsere Reise auch Gottes Weisheit. Wir brauchen Verständnis seines Willens und wir brauchen seinen Geist. Und Gott gibt uns in seiner Gnade, er gibt uns all das, was wir brauchen. Und deshalb können wir diese Aufforderung, die wir hier hören, dass wir achtsam sein sollen, wie wir wandeln, deshalb können wir sie mit Zuversicht ausführen und das Leben, was uns aufgetragen ist, auch wenn die Tage böse sind, auch wenn es viel Widerstand gibt und wir noch nicht das Ziel erreicht haben. Aber lasst uns deshalb gemeinsam so wandeln, wie es Gott gefällt. Lasst uns genau darauf Acht geben, wie wir wandeln, indem wir immer wieder Gottes Weisheit aufsuchen, indem wir danach trachten, Gottes Willen ganz persönlich für unser Leben zu verstehen und anzuwenden und uns für jede Situation uns füllen lassen von seinem Geist. Ich möchte noch mit uns beten und möchte dafür die Worte aus Kolosser 1 nehmen, die Paulus für seine Gemeinde in Kolossee gebetet hat. Wir beten für euch und bitten Gott, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistgewirkten Weisheit und Einsicht erfüllt werden möchtet, damit ihr so, wie es des Herrn würdig ist, zu seinem völligen Wohlgefallen wandelt. Ja, möchtet ihr in jedem guten Werk Frucht bringen und in der Erkenntnis Gottes wachsen. Amen.